Wir laufen jetzt nämlich, kann sich direkt on air bei mir entschuldigen.
Ich habe dich gestern angerufen, um dich zu fragen, warum du mich eigentlich an deinem Geburtstag nicht anrufst, um dir deine Gratulation von mir abzuholen.
Ja.
Ich entschuldige mich hiermit vor der gesamten deutschen Öffentlichkeit.
Okay.
Ich wiederhole, vor der gesamten deutschen Öffentlichkeit. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass das nie wieder passieren wird. Ich entschuldige mich bei Lukas Vogelsang und seiner Familie, dass ich am Samstag vergessen habe, ihm zum Geburtstag zu gratulieren.
Wirklich?
Was stehst du da hinten und sagst wirklich mit diesem vorwurfsvollen Blick?
Der soll sich jetzt mal hinsetzen, wir laufen schon. Das ist unprofessionell.
Unser Freund Lukas Vogelsang nicht so ein großes Ego hat, weil sonst hätte er ja tatsächlich möglicherweise sogar noch beleidigt sein können. Ne?
Das stimmt.
So, dankenswerterweise verfügt er nicht über ein großes Ego. Dass er, so.
Ich habe natürlich im blindem Hass
natürlich
noch Samstagabend den 24. April aus meinem Kalender gestrichen. Für alle Ewigkeit. Während, guck mal, Mike, du hast meinen Geburtstag vergessen. Ja. Mickey hat für mich gesungen als Marilyn Monroe. Und ich hätte das gerne heute vorgespielt. Leider ist diese Aufnahme, habe ich sie mit zittrigen Fingern gelöscht.
Ja, schade.
Ja,
schade.
Das war aber schön, weil es hat mich tief berührt.
Ja.
Und von Mike kam bis heute Morgen.
Kam natürlich gar nichts. Ne?
Nichts.
Kam wieder nichts. Ne?
Ich habe gestern versucht anzurufen, um mich zu beschweren, dass du mich an deinem Geburtstag nicht angerufen hast, um dir deine Geburtstagswünsche abzuholen.
Pass auf, dann machen wir das jetzt in der Tradition der Handgebrannt-CDs von Frank Zander.
Hallo, mein lieber Lukas. Jetzt setz dich mal hin, denn jetzt kommt der absolute Knaller. Dein.
Warte mal, Moment mal, was bist du für ein Jahr? Du bist 85er Jahr, ne? Mhm.
Heute ist dein 41. Geburtstag und dazu gratulieren auch deine Freunde, Mike und Mickey. Alles, alles Gute und jetzt hör mal her.
So, ne, sowas halt.
Aber ja, jetzt muss natürlich hier im Hintergrund noch so eine Tittenoma vorbeilaufen.
Ja, die kommt, ach so, mein Lieber.
So meinst du, die gute alte Andi Breme, das wieder.
Du, mein Lieber, ich grüße dich, lieber Alfons dieser, ne? Lieber Lukas, ich hab gehört, du bist ein riesen Fußballfan.
Jetzt ist Schluss hier.
Ja, okay.
Stopp, aber ich wollte etwas erzählen. Ich habe mich nämlich selbst beschenkt zum Geburtstag und war gestern in Berlin auf dem zentralen Festplatz beim Hip-Hop-Klassentreffen.
Wegen deines Geburtstages?
Genau.
Zentralen Festplatz.
Ich war da auf dem Festival, auf dem Hip-Hop-Klassentreffen, war fantastisch mit Megalo, Sammy Deluxe, Afrobeat Ferris MC,
okay.
5 Sterne Deluxe, Chef Cat, Max Herre und Joy Denalani.
Okay.
Das war der zweite Tag. Am ersten Tag waren noch Sido, Kool Savage, Echo Fresh. Also waren halt alle da.
Okay.
Aber wer auch da war, waren MML-Fans. Es war spektakulär. Da waren 15.000 Leute und nicht im Olympiastadion, nicht im Westfalenstadion und nicht mal im Ruhrstadion, wurde ich so oft auf unseren kleinen Podcast angesprochen.
Ach, wie schön.
Durfte Fotos machen, ihr wurdet gegrüßt.
Ja.
Also kam es kaum durch die Menge, hat wieder einer gesagt, Mensch, MML und hier und Grüße und ich bin aus Mülheim, ich bin aus Köln extra hergefahren, ich komme aus Freiburg, bin aber Herthaner. Es war wunderbar. Also ich hatte mir das schon gedacht, dass die Schnittmenge sehr groß sein wird.
Ja, ich wollte gerade sagen, hätte man ja nie gedacht, dass auf einem Festival, wo mittelalte Männer halb gar mit Worten herumspielen, dass man da so viele MML-Fans.
Aber es war toll. Und ich muss auch den einen Typen grüßen, dessen Namen ich vergessen habe, der mir aber zum Schluss noch 2 Bier ausgegeben hat. Da war ich schon rappelvoll. Aber vielen Dank und Entschuldigung, dass ich dann einfach nach Hause gegangen bin. Aber es war wirklich großartig. Irgendwann kam ein Typ, sprang mich an und sagte, Mensch, ihr redet doch immer über Trikots. Ihr müsst unbedingt mal über das Dritte von West Ham United sprechen und so.
Natürlich.
Das werden wir machen.
Ja.
Ich glaube, Philipp hieß er. Lieber Philipp aus Köln, das werden wir tun. Also ganz, ganz großartig. Grüße nochmal an alle.
Brennpunkt. Wir müssen über das dritte Trikot von West Ham. Ich glaube übrigens, er meint das dritte Trikot von Aston Villa. Aber Aston Villa und West Ham werden ja gerne mal in diesem Podcast verwechselt.
Wegen der Farbe oder wegen des Logos?
Wegen der Farbe.
Ah.
Es ist irgendwie mit irgendwas mit Bubbly, Bubble, Bubbles irgendwie. Wir werden dem auf jeden Fall.
Okay, pass auf,
das werden wir bis nächste Woche wissen wir das.
Aber wie du von diesem Festival schwärmst, der eine Typ, dessen Namen ich fand, der mit 2 Bier, das ist so ein bisschen wie, oh Mann, warst du wieder bei Mo. Aber Batsch, das ist doch die Kneipe, das sind alle meine Freunde. Lenny und Karl und der Typ, der mich immer Bill nennt. So, so warst du auf diesem Festival. Da waren nur deine besten Freunde. Ja. Toll.
Sehr
so,
schön.
Ja.
Freut mich.
Ja. War relativ viel Fußball jetzt schon wieder. Absolut. Dafür, dass wir Fußball-MML sind, ging es teilweise auch um Fußball.
Und deshalb.
Ja, es kann so nicht bleiben.
Muss das hier auch sofort unterbrochen werden?
Ja.
Für diese kleine Verbraucherinformation.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Leute, selbst für uns, die ja oft versuchen, in jedem Bundesliga-Stadion gleichzeitig zu sein, gibt
Füße
es aber
keiner.
Genau. So. Die das aber nicht schaffen können, gibt es trotzdem etwas, warum wir uns jetzt auf den Bundesliga-Start und die Bundesliga-Hinrunde freuen können. Das ist natürlich die ARD-Sportschau. Denn da kriegst du dann am Abend, am Samstag, alle Spiele des Tages in dieser, ich bin ja Zusammenfassungs-Junkie.
Ja, natürlich. Ja.
Und ich liebe das, einfach auch zu versuchen, wenn man nämlich nicht ins Stadion geschafft hat und vielleicht auch mal nicht in die Kneipe, dann nicht zu wissen, wie die Spiele ausgegangen sind.
Ja,
und dann
geht's super,
los.
Ne?
Und dann sitzt du da irgendwann 18, 19 Uhr und sagst, hey, was passiert denn jetzt? Ich liebe das, wenn ich es schaffe, ohne zu wissen, wie die Bundesliga ausgegangen ist, mir die Sportschau anzugucken.
Absolut. Die sind der Harry Kane der Sportberichterstattung. Die sind überall und absolut verlässlich. Samstags ab 18 Uhr im ersten oder Livestream in der ARD Mediathek. Die zeigen wirklich alles, was vom Spieltag wichtig ist. Mit hoher journalistischer Qualität. Das kann man wohl sagen, weil wir wissen ja auch, dass so, also links und rechts, was sonst noch so in der Sportberichterstattung angeboten wird, manchmal auch so leicht verfälschend ist. Da kannst du dich natürlich bei der Sportschau, das ist ja nun mal die Bank, ja, die Bank schlechthin, da kannst du dich drauf verlassen. Authentische Emotionen, sympathische Ansprache auf Augenhöhe. Ganz, ganz toll. Wir lieben die Sportschau.
Um es nochmal deutlich zu sagen, 18 Uhr, das ist für Millionen deutsche Fußballfans der Termin, ein fixer Bestandteil des Wochenendes.
Exakt.
Dann ist der Alltag vorbei und endlich Zeit für, Achtung, die schönste Nebensache der Welt.
Ja, hier trifft Nostalgie auf Moderne. Sportschau. Ja. Immer schon da gewesen, wird es immer geben. Großartig. We love it.
Übrigens, falls ihr dann vielleicht aber auch schon wissen wollt, wie es gestanden ist, wie es ausgegangen ist, also nicht wie Lukas es gerade beschrieben hat, sondern auch irgendwie live dabei sein wollt, ist natürlich auch die Bundesliga-Konferenz im Radio zu erwähnen.
Oh ja.
Ne?
Oh,
das ist natürlich fantastisch. Alles aus dem Hause der ARD-Sportschau.
Die liebe ich sogar fast noch mehr, als es live zu schauen, weil die Bundesliga-Konferenz, ich sag nur, André Kramaric.
In der wahrscheinlich dann ja auch in der ARD-Sound-App. So, pass auf. Und jetzt die große Challenge für die Saison. Macht beides. Hört erst die ARD Samstagskonferenz und wisst dann aber um 18 Uhr nicht, wie es ausgegangen ist.
Ja, genau.
Das ist
das
der,
kann
das
passieren.
Ist, das ist der Doubleheader. Das könnt ihr mal versuchen.
Das kann passieren. So, also, ich glaube, ich sag mal so, die Botschaft ist durchdrungen. 18 Uhr ist für euch jetzt am Samstag ein fester Termin, frei zugänglich.
In Elversberg.
Die Sportschau in der ARD.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Ich will eigentlich gar nicht über Fußball reden.
Nee. Ja, du kannst, wir können, Mike, wir können auch über deine Paddle-Leistung sprechen. Ich habe dich ja gesehen, wie du am Samstag auf dem Geburtstag unseres Freundes Markus Heidemanns, auf dessen Paddle-Court, wie du da reüssiert hast. Und ich habe dich von oben gefilmt. Du hattest zwischenzeitlich, da sieht man mal wieder, was du für ein rückgratloser Lurch bist. Du hattest ein Bielefeld-Trikot an und dann später nochmal ein Dortmund-Trikot.
Ja.
So, und dann paddelst du da rum und dann nahm ich ein Klagelaut von dir war, und zwar, Lukas, pass auf, Mike hat einen Ball verschlagen und motivierte sich selbst mit den Worten, come on!
Das habe ich nie gesagt.
Doch, du hast halt, ich hab's auf Video.
Wirklich?
Ja, wir packen das bei Campfire rein, wie du da stehst, einen Ball verschlägst und dich selber motivierst mit, come on!
Ja, weil ich in meiner Jugend zu viel Boris Becker gesehen habe.
Come on!
Ja. Ich übrigens wollte nur noch mal sagen, wenn ich von dir heute runtergemacht werde, in diesem Podcast, dann veröffentlicht ich das Paddle-Video, was ich über dich gemacht habe.
Ja, wieso? Ich habe da doch wunderbar gespielt.
Das alles willst du besprechen.
Ich habe in meinem
sein.
Leben noch nicht wirklich gepaddelt.
Ist
was
ja
ich
gut.
Da für
jetzt
Bälle getroffen
schon
habe.
Ausreden.
Angeschnibbelt habe ich da
Leute.
Dinge.
Die einzige Sache, über die ich sehr, sehr froh bin, ist, dass keiner von euch Arschgeigen bisher Padel gesagt hat.
Ja, das ist ja die Hinterletzte. So. Also wer Padel sagt, der bestellt sich auch zwei Espressi und hat umgehend was auf die Fresse zu kriegen. Es ist eigentlich schon im Grunde genommen sowieso schon nicht ganz unproblematisch, diesen Sport in der Öffentlichkeit zu loben, weil es natürlich ganz kurz vor Fahrradhelm und Klickpedale ist.
Wie jetzt?
Nee, komm, das ist auch ein Sport. Also. Nix da, das ist ein Boomer-Sport. Das ist ein Sport, den betreiben Männer ab Mitte 50, die
Musik
die,
bitte.
Musik die in
bitte.
Der Velo, der,
Musik
der, die
in, bitte. Damit herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge Fußball MML in der Saison 26-27. Bitte begrüßen Sie jetzt einen Mann, bei dem wir erst um 18 Uhr wissen, ob er wirklich bleibt oder zu einem anderen Podcast wechselt. Hier ist Micky Beißenherz.
Vielen Dank. Und ich begrüße das Geburtstagskind dieser Folge und zwar in der Diktion von Oliver Forster. Es soll hier ruhig und sachlich zugehen. Doch der Vogelsang, er macht so nicht mit. Der Vogelsang! Lukas Vogelsang ist da.
Und dieser Mann setzt sich in seiner Freizeit im KitKat auf die Bäckerfaust. Hier ist Mike Nöcker.
Alter. Woher weißt du
das? Mein Gott. Pass auf, das stand im Berliner Fenster in der U-Bahn unter Leute stimmt. des Tages Gewinner.
Toll.
Ach, ja, so ist es. Ja. In the books, wie man heute so neudeutsch sagt, ist ja der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ja. Wir haben sie also zurück, unsere geliebte alte Fußball-Bundesliga.
Ja.
Und überraschenderweise.
Freitag auch schon wirklich, also mit einem Paukenschlag.
Und überraschenderweise, meine Freude darüber ist in etwa so groß wie das Saarland.
Überraschenderweise ist, ich hatte kurzzeitig gehofft, es wird der SC Freiburg doch noch. Mhm. Dann schoss aber Bremen auch noch ein Tor. Insofern müssen wir auch weiter damit leben, dass auch am ersten Spieltag wieder Tabellenführer der FC Bayern München ist.
Ja, ja, also
wie übrigens vom ersten bis zum 34. Spieltag in der letzten Saison der FC Bayern München.
Ja.
Und wahrscheinlich auch vom ersten bis zum 34. Spieltag in dieser Saison der FC Bayern München.
Es deutet sich zart an. Es gab dann ja auch so wieder so die Tweets des Wochenendes zur Bundesliga. Da wurde dann für mich persönlich, also stand dann auch so ein kultiger Tweet zum Thema Glückwunsch zur 47. Meisterschaft FC Bayern oder so. Man denkt, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt so der geniale Twitter-Tweet ist, dass man dem FC Bayern nach dem ersten Spieltag zur Meisterschaft gratuliert. Das ist ja jetzt auch nicht so, ich will sagen, also kann man alles machen, alles haha, ja ganz witzig, aber es ist halt auch nicht sehr neu.
Aber es ist halt nicht lustig, weil eigentlich ist es ja traurig.
Ja, eben.
Weil sie haben ihn da ja auch, ich wollte eigentlich nicht mit den Bayern anfangen, aber sie haben ihn ja da am Freitag auch nicht Fallobst hingestellt zur Saisoneröffnung. Nein. Es ist der Vizepokalsieger.
Ja.
Das ist der letztjährig vierte, glaube ich, der VfB Stuttgart. Das ist eine geile Truppe. Sebastian Hoeneß ist ja jetzt dienstältester Stuttgart-Trainer. Und
krass.
Ich dachte eigentlich so, das könnte weitestgehend auf Augenhöhe funktionieren. Aber es ist das alte Ding, wie Waldemar Anton ja letzte Woche gesagt hat, wir müssen es mal schaffen, 70 Minuten auf Augenhöhe mit den Bayern zu sein. Weil auch bei den Schwaben hat eine gute Halbzeit nicht gereicht. Es war ja kein schlechtes Spiel des VfB Stuttgart. In der ersten Halbzeit war ja relativ offen, dann Wagnermann auch noch mit dem Ausgleich und dann dachte man, ja mal sehen, was geht und dann war es wie immer und ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe dieses Wochenende dann doch in Bier ersoffen, deswegen weiß ich nicht, von wem das Zitat ist, aber irgendeiner der Bayern sagte danach, es war wie immer gegen Stuttgart, wir sind ruhig geblieben, wir wussten, sie werden irgendwann müde und dann schießen wir noch einige Tore. Mhm. Also jetzt paraphrasiert, aber so war das ungefähr.
Tore.
Ja, das war ja in den letzten Jahren auch immer so, Stuttgart immer auf Augenhöhe und dann wurde Harry Kane meist noch eingewechselt, hat noch einen Dreierpack geschnürt. In 11 Minuten oder so.
Ja, ja. Harry Kane übrigens auch schon wieder wirklich wie soll ich das sagen, zum Niederknien, ja, was er da wieder gemacht hat, ey, da hat er dann geniale auch wieder den Pässe Quarterback auch, ne? gespielt, dann hat er einen sensationellen Ball, quasi so aus der Hüfte Direktabnahme in den Lauf von, ich weiß gar nicht, wessen Lauf es war, ob es Diaz war oder Olise, es war auf jeden Fall wunderbar, es war extrem. Warum war eigentlich Olise am Anfang auf der linken Seite? Hat er da den inneren Diamante dann für sich entdeckt oder so? Also sind ja einige Dinge, die beim FC Bayern dann durchaus nochmal überraschten, unter anderem, dass halt einfach Brown auf der 10 spielt, das haben wir ja schon im Supercup gesehen. Also die Bayern sind auf jeden Fall schon wieder komplett auf der Höhe. Wenig beruhigend übrigens für unser Publikum schon mal gleich. Wir werden auch über andere Vereine, wir werden auch über andere Personen reden. Aber man sieht schon, der erste Eindruck, der so nach diesem Spieltag hinterlassen wurde, war, ja, dankeschön. Die Bayern sind also komplett, sag mal, Saibari, ne? Der ist aber auch, also der schnellste ist er nicht, ne?
Nö.
So was man so sah, so im Laufduell mit dem Stuttgarter, ich weiß gar nicht, mit wem er sich das Laufduell da geliefert hatte. Auf jeden Fall, der kam dann so über den rechten Flügel, nahm den Ball an und war er so, also so ein Hauch von Niki Süle lag in der Luft. So.
Ich habe mich nicht getraut, Süle zu sagen.
Doch, es sühlte ein wenig. Aber er ließ den Stuttgarter Verteidiger dann doch relativ einfach aussteigen, legte den Ball quer und ich glaube, es war Ulisse, der dann noch einschieben musste. Also da sah die Stuttgarter Hintermannschaft wirklich nicht gut aus. Aber Saibari insgesamt, der ja ein guter Transfer ist, das kann man ja schon sagen. Mhm. Aber er wirkte reichlich behäbig jetzt noch.
Witzigerweise hatte ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wer es gesagt hat, aber noch letzte Woche habe ich irgendwo ein Interview gesehen darüber, dass heute Spieler so professionell sind, dass sie auf keinen Fall so wie früher mit 2 bis 3 Kilo zu viel aus dem Urlaub zurückkommen.
Mhm. Ja.
Along came Saibari.
Ja, ja, so ein Hauch von Caio lag in der Luft.
Da bitteschön, da sind die Marokkaner, die neuen Brasilianer.
Ja, cool. Ja, das ist ja Klima, ja, der Klimawandel, sicherlich.
Wir haben ja eine Brasilienkrise in der Bundesliga. Exakt. Es gibt ja kaum noch die Brasilianer, wo man immer, man konnte ja einst die Uhr danach stellen, dass Ayrton mit Übergewicht oder Marcelinho noch halb versorgt zurück nach Berlin kommt.
Ne? Ja. Julius César, ne? Ja. Das waren noch Zeiten. Ja.
Aber jetzt, es ist ja trotzdem eine Übermachtdemonstration, wenn man schon bei dem Thema Krise sind, Harry Kane jetzt seit über 90 Bundesliga-Minuten torlos.
Ach du Scheiße.
Die Torloskrise. Und da muss ich dann eben auch mal die Kollegen Nöcker und Kassel loben, die ja jetzt ihre KI-Sendung haben.
So.
Bei Sky. Spoiler Alert. Denn da war die Überschrift der ersten Folge und sie könnte passender nicht sein. Kane laut KI austauschbar. Und da frage ich dich, Mike, wer macht die Überschriften?
Ja. Ja.
Und
ja.
Also wer hat da versucht, dich hinter den Bus zu werfen?
Oder? Ja. Das ist doch eine ganz miese Art, mich hier zu denunzieren und mir den nächsten Shitstorm und KI-Hass.
Aber es wäre doch lustig, wenn es so einen automatisierten Headline-Generator für die Folge dann da gäbe und dann wurde Mike von der KI gefickt. Das wäre doch lustig, wenn die KI dich am Ende unter den Bus wirft.
Es ist eine Unverschämtheit. Ja. Die These war übrigens, Ulisse ist für den FC Bayern wichtiger als Harry Kane. Mhm. So, da kann man jetzt drüber diskutieren oder nicht diskutieren.
Sollte man
eigentlich sagt es nicht, was man ja dann gerne immer interpretiert, Kane raus. Mhm. Das sagt es natürlich überhaupt nicht, sondern es sagt eigentlich, dass die Offensive der Bayern auf den Flügelpositionen so stark ist, dass es fast schon egal ist, wer in der Mitte die Tore macht. Mhm. Und im Zweifel machen eben die Außen die Tore.
Wenn Harry Kane ja auch nur als Stürmer beim FC Bayern fungieren würde, würde das ja stimmen. Er ist
völlig
ja gleichzeitig
völlig
auch
noch
Abwehrschein. Das ist der einzige Spieler, das ist der einzige Spieler, der bei einem Verein 3/4 der Achse ausmacht.
Lass uns nicht zu tief in die Diskussion reingehen, weil es geht sowieso in eine Richtung, die gar nicht so gemeint ist und die aber gerne so interpretiert wird.
Ich habe es doch nur als Pointe. Ich wollte jetzt wirklich nicht über die KI und Harry Kane sprechen. Ich wollte nur fragen, wer da entweder bei uns in der Redaktion oder bei Sky sitzt und weiß in der allerersten
Folge. Es war nicht bei Sky. Ich muss meine Freunde bei Sky schützen an dieser Stelle.
Ja.
Es war ein mieser, hinterhältiger Lurch bei uns in der Redaktion, der diese Überschrift gemacht hat.
Aber das ist ja eigentlich immer Lukas. Also mieser, hinterhältiger Lurch, der an den Überschriften rumfummelt, das ist ja eigentlich zu 98% immer Lukas. Aber wie du dich hier windest, du windest dich so ein bisschen wie Till Schneider, als da Ronzi bei ihm da durchs Büro geht und da die Russentasse für Tassenschande. Ne? So windest du dich hier. Ne? Mike, steh doch dazu.
Was ist denn jetzt schon wieder los
nee,
hier?
Große Thesen und wenn dann
außer
mal
Thesen
jetzt auch mal
nichts gewesen.
Der eisige Wind auch mal von vorne kommt, dann ist plötzlich gleich
ist
hier.
Das ist furchtbar. Padel.
Ja, danke.
Padel, KI, die Dominanz der Bayern. Ich biege jetzt ab. Ich biege jetzt ganz
sehr
hart
gut
ab.
Blinker setzen und ab.
Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh nach den letzten beiden Jahren in der zweiten Liga, dass die Bundesliga jetzt meine Elf kennengelernt hat mit V. Meine Elversberger sind ja jetzt in der ersten Liga und haben sich genauso vorgestellt, wie ich es prognostiziert habe, glaube ich, vor 2 Wochen, als ich gesagt habe, diese Elversberger mit ihren Leihgeschäften und dieser jungen Mannschaft, die werden richtig Spaß machen. Ich glaube, bei The Zone war es irgendwie auch der Hot Take der Saison. Elversberg hält die Klasse. Naja, wenn die so Fußball spielen wie gegen Leverkusen, das ist weder Underdog-Fußball noch Aufsteiger-Fußball, die haben einfach einen Plan. Die haben einen Plan, die spielen modernen Fußball, die haben die Spieler dafür. Und ob es jetzt Onyeka ist oder Kempel und so, die haben sofort gezeigt, warum sie auch schon vor einem Jahr fast aufgestiegen wären, dann ja noch in der, da sind sie ja in der Relegation an Heidenheim gescheitert. Da waren sie schon die dominante Mannschaft in der zweiten Liga. Wir mussten es ja am eigenen Leib erfahren. Vor einem Jahr, 29. August, an meinem Geburtstag, als Mike, weil er ein sehr guter Freund ist, auf dem Handy das Hamburg-Derby geschaut hat, hat der Hertha parallel an einem Freitagabend zu Hause gegen Elversberg verloren. Das weiß ich deshalb noch. Wir hatten seltene Chance gegen sie, außer einmal im Pokal. Und das haben sie jetzt einfach mitgenommen. Sie sind aufgestiegen und sie sind ein toller Aufsteiger, weil sie einfach zur Attraktivität der Bundesliga beitragen werden.
In diesem Zusammenhang darf ich nochmal mahnend daran erinnern,
bitte,
dass es nicht wenige, sagen wir mal, schon mal für Borussia Mönchengladbach gespielt habende Experten gegeben hat, die nach dem fulminanten 2:0-Sieg vom FC St. Pauli in der letzten Saison gegen den Hamburger Sportverein vorausgesagt haben, dass sie bis zum 33. Spieltag um Europa spielen werden. Also ich habe mir angewöhnt, nach dem ersten Spieltag überhaupt keine Prognosen mehr
abzugeben.
Aber anders
als St. Pauli hat Elversberg einen Plan und eine funktionierende Offensive.
Das ist richtig.
Und ich glaube, das wird der große Unterschied. Nein, aber ich glaube einfach, weil
sie trafen
die so
natürlich auch auf Leverkusener, die natürlich genau davon gar nichts haben. Also keinen Plan und jetzt auch noch nicht mal mehr Robert Andrich.
Aber nimm doch mal die Blaupause Heidenheim unter Frank Schmidt. Da hat man auch gedacht, die steigen auf, dann steigen sie wieder ab.
Genau.
Und zwischendrin UEFA Cup. Aber so war es ja dann. Plötzlich Conference League. Die sind jetzt natürlich abgestiegen, aber die haben ja, die waren ja dann irgendwann, was sind die geworden? Siebter oder Achter muss man ja geworden sein, um in die Conference League zu kommen.
Ja, ich glaube, bis Platz 12 bist du dabei.
Ja, also die hat es ja bis in Höchste und die haben die Klasse gehalten, dann haben sich für die Conference League qualifiziert und dann haben sie irgendwann in der Conference League gegen Chelsea gespielt. Also das ist ja möglich. Und Elversberg kommt natürlich in den großen Fußstapfen von Heidenheim daher. Ein kleiner Verein, in dem einfach sehr, sehr gut gearbeitet wird. Und um den ganzen das i-Tüpfelchen aufzusetzen, hat parallel in Köpenick Younes Ebnotalib den Dreierpack geschnürt gegen Union. Das ist ja auch einer, der durch die Hände von Ole Burg gegangen ist in Elversberg, bis er dann im Januar nach Frankfurt kam. Der hat jetzt dreimal getroffen, hat gezeigt, die Eintracht hat doch wieder einen vernünftigen Mittelstürmer, hatte sich ja schwer verletzt. Das fand ich ganz geil. Also Elversberg besiegt Leverkusen und Younes Ebnotalib zeigt in Frankfurt, warum das Elversberger Konzept einfach funktioniert, weil sie solche Spieler, unter anderem ja Woltemade, Aslani und so, einfach immer wieder durch ihre Maschine ziehen.
Sag mal, Woltemade, jetzt wo der Name hier gerade fällt, ne? Da habe ich jetzt, also ich meine, man muss ja bei der Bild immer ein bisschen vorsichtig sein, weil sie ja teilweise zum Spekulieren neigen. Aber jetzt habe ich dann gelesen, Woltemade zum BVB? Fragezeichen. Also beim heiligen Plätti, was ist denn hier los? Ticken die da?
Kann bitte, also zumindest mit KI, aber vielleicht auch, wenn Goldschmiede unter unseren Hörern sind oder Schmuckdesignerinnen, macht ihr Micky Beisenherz bitte eine Plätti-Kette? Der heilige Plätti? Weißt du, wie heißt der Schutzheilige der Autofahrer, den man gerne mal dabei hat?
Sankt Christophorus.
Genau, Sankt Christophorus. Ja, ich hätte sowas gern als Sankt Plätti für
der
Michi an seiner schweren Goldkette.
Der Schutzheilige der Transferleistung. Ja, sehr gut. Transferleistung in dem Zusammenhang gut.
Der Schmutzeilige.
Plätti hat mich übrigens dienstverpflichtet. Ich bin morgen irgendwie zwischen 12 und 12.15 Uhr oder 12.15 Uhr bis 12.30 Uhr bin ich da bei seiner Plätterei dabei am Deadline Day. Ja, brauchst nicht so zu gucken, Mike.
Ja, du hättest auch bei Gina Wyatt im Hintergrund unaniert, ey.
Wieso hätte? Ich verbitte mir den Konjunktiv. Ne? Ja. Verbitte mir den Konjunktiv.
Morgen ist erst Deadline Day, ne?
Ja, morgen ist das. Ja,
das ist heute.
Ja, sollte man eigentlich auch meinen. Ja.
Nein, also, es ist neuerdings immer der 1. September, damit Krösche nochmal Stürmer verkaufen
völlig
kann.
Bescheuert, ne? Also ich möchte an dieser ich werde natürlich morgen da die Viertelstunde bei Plätti sitzen und also wie so ein trojanischer Beisi werde ich natürlich dann aus meinem eigenen Gerüst springen und sagen, was ist das eigentlich für ein unglaublicher Kappes hier?
Ja.
Denn dieser ganze Deadline-Day, auch dieses Transferfenster, also das ist das beschissenste Fenster seit den Fenstern der Ryanair-Maschinen, aus denen du rausgesogen wirst bei vollem Flug, weil das ist ja völlig bekloppt. Also kein Mensch kann vernünftig einen Kader planen und arbeiten, wenn das Transferfenster noch bis zum zweiten Spieltag geöffnet ist. Wie bekloppt ist das
da
eigentlich?
Da gibt es
kann
ein großartiges Zitat von Pal Dardai, der sagte, bis zum 1. September bin ich kein Trainer, da bin ich Animateur.
Ja,
aber ich überhaupt nicht weiß, ich muss die alle bespaßen, aber ich weiß überhaupt nicht, wer am 1. September
noch
da ist.
Auch die ganzen Mannschaftsfotos, weißt du, wo früher hattest du dann den Kader komplett, dann machst du das Mannschaftsfoto, dann drückst du wieder den armen muslimischen Spielern deines Vereins das Weizenbierglas in die Hand und solche Sachen. Kannst ja alles, gut, heute kannst du mit KI natürlich da jeden relativ einfach reinstempeln, aber bis vor ein paar Jahren, wenn du dir dann das Kicker-Sonderheft gekauft hast, dann die ganzen Mannschaftsfotos, dann hast du oben links immer so eingeblendet, so das, zwei, drei, die dann kurzfristig noch dazugekommen sind.
Das wollte ich sagen, da hieß es immer, oben eingeklinkt,
ja.
Detlef Dammeier, so. Oder, weißt du, so. Oder ja. Irgendwer, der noch kam. Und jetzt, manche Vereine, ich habe nämlich darüber, ich habe mich gewundert, aber nicht weiter darüber nachgedacht. Ich glaube, Leipzig oder Leverkusen, im aktuellen Kicker-Sonderheft gibt es gar kein Mannschaftsfoto, die sind alle eingeklinkt.
Ja, ist doch
und jetzt
Scheiße.
Weiß ich warum. Es ist einfach gar kein Mannschaftsfoto, es ist einfach, ich muss nochmal nachgucken, ich will weder den Leipzigern noch den Leverkusenern zu nahe treten, aber ich weiß, eine der Mannschaften im vorderen Drittel, habe ich so durchgeblendet, und gesagt, hey, das sind ja alle eingeklinkte, das ist ja Passbilder, kann man, das ist sogar sozusagen frei
die
ersetzbar.
Die Aktenzeichen XY, ne? Ja. So.
Ja, kann man das noch durchstreichen?
Weißt du noch, als wir am Deadline-Day vor dem Olympiastadion gestanden haben und dann stand, es war Deadline-Day, wir haben damals gemeinsam eine Geschichte gemacht, Lukas und ich, und vor dem Olympiastadion stand natürlich erstens Sky, logischerweise, mit einem Mikrofon und zweitens ein Hubschrauber. Ja. Und wir haben die ganze Zeit darauf spekuliert, dass möglicherweise Mario Götze mit dem Hubschrauber zum Olympiastadion geflogen wurde, weil er dort möglicherweise noch seinen Medizincheck machen musste, um dann zu Hertha zu wechseln. Es kam anders, aber wilde Spekulationen und Deadline-Day, das geht natürlich Hand in Hand.
Vor allen Dingen so Provinznudeln wie du und ich, Mike, ne? Aus Gütersloh und Kassel-Brauxel kommen. Wenn irgendwo ein Hubschrauber steht, dann kriegen wir ja sofort so eine Art Speichelsturz, weil wir immer davon ausgehen, oh, Hubschrauber, da
das
passiert
doch,
ein
das
Großes.
Ist doch wie bei Peter Torwarts Goldene Zeiten, wo dann der Hubschrauber auf dem Golfplatz landet und der Typ vom A-Team steigt aus.
Exakt,
aber
genau.
Ich habe folgende Idee. Ja. Liebes Kicker-Team, liebe Kicker-Redaktion.
Ja, sehr gut.
Ich weiß, dass ihr früh rauskommen müsst mit dem Sonderheft. Meist zwei, drei Wochen vor Saisonstart.
Ja.
Das birgt ja immer die Gefahr, dass dann noch viel passiert. Tut euch doch bitte von Anfang an mit den Jungs von Panini zusammen und lasst das mit den Mannschaftsbildern und so, weißt du, wenn Klipp dann alles klar ist. Und ab 1. September verschicken sie dann die Mannschaft als Panini-Bilder und dann kannst du selber nachkleben.
Ja, aber
ist das
genau.
nicht eine geile Idee?
Finde ich auch eine gute Idee. Finde ich auch sehr schön.
Zum Nachkleben. Einfach unten
zwei Panini,
4 bis 6 Felder reinmachen.
Ja, aber jetzt mal, weil ich diesen ich glaube, das kann man nur wirklich ins Reich der Fabeln ach, hör auf. Ist doch völliger Unsinn. Also der BVB kauft nicht Elmaler, weil über die 45 Millionen hinaus sind sie nicht bereit. Dann geben sie gutes Geld aus für, ist auch geil, jetzt habe ich mir Konstantelias gemerkt, das habe ich Karetzas. Ich kann immer nur einen. Dann kaufen sie Karetzas.
Ich glaube Konstantininos,
Konstantelias und Karetzas.
Naja,
so.
Das ist ja überhaupt die Position, warum überhaupt spekuliert wird.
Ja, aber der BVB hat gerade, glaube ich, einen Transferminus von 70 Millionen oder so. Irgendwie da, also
Millionen.
Mion. Ja, das heißt ja auch Kommion.
Ja, Kommion.
Kommion heißt das ja, nicht Kommunion. So.
Ja.
So. Und du, also für wie viel Geld sollte denn der BVB, der da Handlungsbedarf sieht auf der Position von Konstantelias, gute Besserung, da reden wir ja gleich noch kurz drüber, ist doch völlig unrealistisch, dass der BVB, selbst wenn Newcastle jetzt runtergeht von ihren 80 Millionen und sagt, ja komm, weil ihr
weg
so lieb
damit.
Seid.
Ja, aber
weg
das läuft
damit.
Doch anders.
60. Passiert
das ist
doch nicht.
Der Deadline Day ist doch der
Woolworth,
oder wie es in NRW heißt,
Woolworth.
Ist doch der moderne Woolworth-Krabbeltisch. Dann geht doch das rüber, was du, also du willst die ganze Zeit, erst musst du dein Tafelsilber verscherbeln, dann machst du ein paar gute Geschäfte und dann hast du immer noch so ein paar Bankdrücker, wie ja übrigens auch die Bayern, ne? Mit Palinha und
aber denen
sind
sie ja los.
So.
Palinha ist doch jetzt gewechselt.
Aber die hatten
Boé
ja auch noch lange, der Gebal, der hatte ja noch lange zu tun mit Brian Zaragoza, den ich schon wieder vergessen habe.
Der von der Band, ne?
Auf jeden Fall
von
hast
der Zaragoza-Band,
hast du einfach noch so viel Altlasten meist rumliegen. Und bei Newcastle ist das auch so. Also ich kann mir
Altlasten
schon vorstellen,
rumliegen.
Dass
das ist menschenverachtende Sprache. Wenn jetzt gerade das Spielermaterial, das stehe ich auf und gehe.
Von dem Spielermaterial kann ja schnell zu Altlast werden. Und am 1. September muss dann irgendwas passieren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ich meine, der Ole Boog ist ja ganz gut vernetzt und in der Premier League wollen sie bestimmt noch 2-3 Spieler loswerden, dass es noch so ein Last-Minute-Leihwechsel gibt mit Kaufoption. Und dann zahlst du halt vielleicht 6 Millionen Leihgebühr für
den Niklas Jixen.
Also, ich
da
glaube.
Da hat der Gieber 17 Millionen für gezahlt.
Der ist gerade für 75 Millionen zur Aston Villa gegangen.
Das ist verrückt. Du sagst, komplett wieso, warum denn eigentlich 75 Millionen für Niklas Jixen?
Weil sie können.
Ja, aber also daran merkst du auch, ich meine, da müssen wir sowieso gleich nochmal ein Wort drüber verlieren. Das werde ich natürlich morgen dem Plätti alles nochmal richtig geben, wie absolut geisteskrank das ist. Für welches Geld in der Premier League 17, 18-Jährige wechseln oder Jackson für 75 Millionen. Also wie war diese, also das, da muss man an dieser Stelle übrigens auch nochmal den FC Bayern loben. Ja, Saibari, Brown für jeweils 50 Millionen. Das ist halt echt mittlerweile Kleingeld im internationalen Geschäft. Also wenn du dir vorstellst, Nicholas Jackson wechselt mal eben für 75 Millionen. Also wie verrückt das ist. Da sind auch die 70 Millionen, die sie für Luis Diaz gezahlt haben, sind halt wirklich nix. Da bist du, das ist wirklich bessere Portokasse. Und das, dieses, also ne, wenn du vom Transfermarkt redest, dann ist der, ist natürlich das, also das Additiv überhitzt. Darf man nicht vergessen an dieser Stelle. Aber es ist wirklich der totale Wahnsinn. Ja. Der totale Wahnsinn, wie eklig das auch alles ist.
Das Interessante ist dabei ja, dass wenn man mal quasi das, was in England ausgegeben wird, an das sind ja, da kommen ja in 10 Jahren
Milliarden. Aber doch in 10 Jahren.
Milliarden, ja. Milliardensummen zusammen. Ja,
klar, in 10 Jahren kommen nicht Milliardensummen zusammen. Das ist eine Transferperiode bei Chelsea.
Nein, ich meine bei einem Verein. Aber ich glaube, Chelsea irgendwie, keine Ahnung, 2,5 Milliarden oder so in den letzten 10 Jahren. Absoluter Wahnsinn, wenn man das vergleicht mit dem, was am Ende dabei rumgekommen ist. Und dann muss man ehrlicherweise auch sagen, Vereine wie Bayern München, Real Madrid oder auch der FC Barcelona machen es dann schon auch ein bisschen schlauer und mit sehr, sehr, sehr viel weniger Geld sind sie trotzdem Real Madrid geprägt lange, lange Jahre in die Champions League, Barcelona jetzt wieder auf dem Weg. Möglicherweise auch eine ernsthafte Rolle in der Champions League in diesem Jahr zu spielen.
Aber du redest hier über zwei Clubs, die in Milliardenhöhe verschuldet sind. Nee. Also Barcelona, Real Madrid doch auch.
Nee. Real Madrid ist, glaube ich, soweit ich weiß, nicht. Also
Barcelona ja auf jeden Fall, bleiben wir dann zumindest mal bei dem Thema. Also allein die Posse letztes Jahr und vorletztes Jahr, wenn sie Dani Olmo nicht nicht melden konnten, dann konnten sie Lewandowski zwischendurch nicht melden, dann müsste Gündogan gehen und Ter Stegen und dann haben sie da, und du dachtest immer, was ist das für, was ist da los? Also wie irre, ne? Du hast irgendwie 3 Stars gekauft, die sind aber nicht spielberechtigt, weil du sie nicht anmelden kannst, weil du erst andere Stars verkaufen musst. Das ist ja auch alles nicht
gesundes,
seriös.
Genau, also was gesundes Wirtschaften angeht, da würde ich tatsächlich bei den spanischen Clubs mal ein Fragezeichen. Die sind pleite! Die werden weg mit Madrid, die das Trainingsgelände verkauft hätte.
Trotz, jetzt mal unabhängig davon. Also ja, Schulden ist nochmal eine andere
Aber
Diskussion.
Aber ich weiß, was du meinst. Aber die Transfers, die sie getätigt jetzt haben, das ist insgesamt wirklich nicht exorbitant. Das stimmt, da stimme ich dir zu. Also für den Moment würde ich dir zustimmen. All das, was wir speziell jetzt von Barcelona gehört haben, selbst von Madrid gehört haben, das ist jetzt nicht völliger Wahnsinn. Das machen mittlerweile andere. Vielleicht ist das auch ein Krisensymptom, dass Real Madrid auf dem Transfermarkt, auf dem internationalen, schon seit längerer Zeit jetzt nicht mehr die komplett Wahnsinnigen sind. Wobei andererseits, Diamante war ja jetzt auch nicht so wahnsinnig günstig.
Aber dann machen wir doch mal das große Fass auf. Also erstmal empfehle ich die Wirtschaftsgeschichte aus dem aktuellen Spiegel. Da geht es genau darum, Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga. Wie geht es eigentlich weiter?
Die gefährlichste Liga Deutschlands.
Ja, und die Premier League ist enteilt, das wissen wir, aber du kannst ja sozusagen auch nicht mit denen konkurrieren. Und du musst es auch, also es braucht auch keine Nachahmer. Also diese ganze Investorengeschichte, das ist ja eben auch der USP der Bundesliga, dass wir das 50+1 haben und dass wir die Investoren nicht in die Liga lassen wollen. Dann wird es aber natürlich auf Dauer schwer. Und auf der anderen Seite habe ich aber im Zuge des Füllkrug-Transfers und des Saisonstart von Werder Bremen gab es auch eine sehr schöne Geschichte in der Süddeutschen, also nicht schön für die Bremer, wo es ganz klar nochmal analysiert wurde, mehr als die Hälfte der Liga, und da haben wir letzte Woche schon mal über Marcel Schäfer und die Diamondé-Millionen gesprochen, da haben wir darüber gesprochen, dass Leipzig trotzdem handlungsunfähig ist, obwohl sie aus Madrid 125 Millionen überwiesen bekommen haben, weil sie 100 Millionen Transferüberschuss erwirtschaften müssen. Und die halbe Liga muss halt, um überhaupt wirtschaftlich arbeiten zu können, jeden Sommer ein Transfer im hohen zweistelligen Millionenbereich durchführen. Also Bremen war darauf angewiesen, dass Mio Backhaus am Ende zu Freiburg wechselt, weil ohne diese 15 Millionen, die noch ins letzte Geschäftsjahr gezählt haben, wäre ihre Bilanz fatal ausgefallen. Selbes passiert in Frankfurt, selbes ist in Mainz, selbes ist in Augsburg. Du musst immer und immer und immer wieder Millionen Überschuss generieren, um überhaupt wirtschaftlich zu sein. Und das ist ja auf Dauer wahnsinnig gefährlich, weil was passiert denn? Zum Beispiel Bremen oder auch an anderen Standorten, wenn dieser eine Transfer ausbleibt. Ja, also wenn Druck. Du das eine, Gladbach Druck. Zum Beispiel, Borussia Mönchengladbach, da wird es dann sofort schwer. Also wenn wenn du nicht jedes Jahr einen neuen Rocco Reitz produzierst, dann stehst du auf tönernen Füßen.
Rocco Reitz hat sich natürlich extrem beliebt gemacht, jetzt gerade.
Er hat nicht gejubelt und doch gejubelt. Das habe ich selten gesehen.
Ja,
das war Schrödingers Jubel.
Schrödingers Jubel, weil das war auch interessant. Ne? Das war so diese klassische Geste, so man hebt die Arme so mea culpa-artig. Mhm. Aber dann hat er sich dann doch zu sehr darüber gefreut. Ich dachte erst, guck mal, gut. Und dann hebt er die Arme so nach dem Motto, my bad hier. Ey. Und dann, ja.
Dann aber blöd, ja. Und dann macht er hier Pans Labyrinth.
Ja, genau. Ja, Pans Labyrinth, und dann macht er, und du denkst, nicht gut. Aber andererseits, ganz ehrlich, wenn du Fußballer bist und du freust dich darüber, du hast im ersten Ligaspiel ein Tor geschossen und dann jubelst du halt, weil es aus dir herausbricht. Es ist sehr menschlich und ich finde es dann offen gestanden auch ganz gut, dass jemand nicht allzu sehr über die Außenwirkung nachdenkt. Denn das ist ja eines der Kernprobleme unserer Zeit, nicht nur im Fußball, dass die Bespiegelung zu sehr im Fokus des eigenen Handelns steht, dass man immer zu sehr darüber nachdenkt, was tue ich gerade, wie agiere ich gerade, wie kommt das rüber? Und dann muss ich sagen, da finde ich es im Kern ganz gut, wenn man sich einfach aufrichtig darüber freut, dass man gerade getroffen hat, auch wenn es den Gladbacher Fans nicht schmeckt.
Ist ein bisschen ritualisiert auch manchmal, ne?
Ja.
Also
ja.
Dieses Nicht-Jubeln,
ja.
Weil sich halt irgendwie dreimal beschwert worden ist.
Ja.
Und dann hast du ein halbes Jahr irgendwie auf Laie bei Verein XY gespielt,
exakt.
Triffst dann dagegen,
ja, ja.
Und entschuldigst dich dann dafür.
Exakt.
Also das finde ich ehrlicherweise in den Zeiten, in denen Fußball wirklich sehr und
ja.
sehr und mehr zu einem Business geworden bin, ein bisschen, ja. Naja.
Sicher.
Die Ante Rebic-Geschichte. Aber ja. Auch schon oft besprochen, Ante Rebic hat gegen Bremen nicht gejubelt, als er getroffen hat, weil er dachte, dass er da mal gespielt hatte. Hatte er aber nie. Spoiler, Alter.
Ja.
Diese Empfehlung. Er aber nie. Jetzt bin ich aber ich hatte noch einen schönen Gedanken dazu.
Ich glaube, du hast bestimmt mehrere schöne Gedanken.
Die Vorlage für Rocco Reitz kam ja von Christopher Nkunku.
Nkunku.
Willkommen zurück in der Bundesliga.
Ja.
Und Bayer Leverkusen holt Moussa Diaby zurück.
Ja, sind wir denn jetzt so eine Art Robbenaufzuchtstation? Also da alle, die es irgendwie in Europa versuchen und kläglich scheitern, wie Nkunku bei der AC Milan und in England, bei Chelsea. Die kommen da wieder zurück in die Bundesliga. So Nkunku, da darf man sich da nochmal ausprobieren. Füllkrug ist ja jetzt auch so ein Fall. Füllkrug hat übrigens in der Welt, habe ich ein Interview mit ihm gelesen, interessant. Also wenn man... ich dachte, in der Welt geht es eigentlich grundsätzlich nur um Abschiebungen aus. Aber ab und zu gibt es noch mal Interviews, also auch mit Leuten wie Füllkrug. Und der hatte dann auch gesagt, er hat es unterschätzt, wie es in der Premier League zugeht. Also Stichwort Anpassungsschwierigkeiten. Hat er gesagt, wenn du 22 bist, ist es einfacher, in der Premier League anzukommen und dich anzupassen und umzustellen, als wenn du, wie in seinem Falle, 31 Jahre alt bist.
Ja.
Und er hat es unterschätzt, wie das dazugeht. Ist irgendwie auch, finde ich, bemerkenswert, das auch mal von jemandem gehört zu haben.
Ich weiß nicht, ich bin Romantiker. Also man muss es ja nicht so überstrapazieren wie Borussia Dortmund, die jeden verlorenen Sohn regelmäßig zurückgeholt haben.
Ja. Morgen
aber
Jadon Sancho zurück zum BVB.
Ja, wird eh passieren.
Aber
nein,
gut,
wenn, das glaube ich
nicht. Wir reden über die fehlende Wirtschaftlichkeit und wir reden über diese Konkurrenzsituation mit der Premier League, die du nicht gewinnen kannst. Also du kannst nicht mit der Premier League mithalten. Du musst aber gucken, dass das Produkt Bundesliga trotzdem irgendwie noch eine gewisse Strahlkraft hat. Und ich meine, die Bundesliga hat am Wochenende wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Wenn du das Paderborn-Spiel rausrechnest, dann hast du, zwischendurch war es 5 Tore im Schnitt, ne? Also am Freitag und am Samstag, das ist eben die Bundesliga auch. Und wenn du dann eben schaffst, durch 2, 3 Kniffe und weil die Spieler vielleicht gerade eine Delle in der Karriere haben, bei Moussa Diaby, der war doch jetzt auch, glaube ich, in Saudi-Arabien, ist ja doch gelandet. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, solche Spieler, von denen du auch weißt, sie funktionieren in der Bundesliga, also sie funktionieren vielleicht nicht dauerhaft in der Premier League, aber sie haben in der Bundesliga schon gezeigt, dass sie es können und sie haben einen Namen in der Bundesliga. Wenn du die zurückholen kannst und du weißt, sie helfen deinem Verein ad hoc, und da sind sie ja bei Leverkusen sehr sicher, dass Moussa Diaby das tun wird, und Nkunku hat es ja sofort auch gezeigt, dann musst du das machen für das Produkt Bundesliga, für deinen eigenen Verein. Und ich finde es toll, wenn jetzt noch Leon Bailey zurückkommt, dann ist bei mir wieder 2018. Da freue ich mich drüber. Also ich finde es geil, dass Füllkrug, Moussa Diaby sind tolle Namen. Also
absolut.
Plus die ganzen Talente. Also ich habe schon wieder wahnsinnig viel Bock auf die Bundesliga.
Ich finde es auch total gut. Übrigens, Stichwort zurückholen. Wann holt der BVB Paris Brunner zurück? Der hat ja jetzt offensichtlich nach einiger Zeit weitestgehend unter dem Radar durchfliegen. Das hat er, ist er wohl mit Monaco extrem gut gestartet. Er hat getroffen, er hat Assists geliefert. Also man hat das Gefühl, he's finally coming around. Man denkt jetzt so, ach guck mal, Paris Brunner entdeckt jetzt so mit Anfang 20 plötzlich mal die professionelle Einstellung. Da könnte möglicherweise demnächst einer auch bei Jürgen Klopp bei den Nations League Spielen mal vorbeischauen und einer von denjenigen sein, bei denen Klopp gesagt hat, da tauchen Spieler auf, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Ja. Bin gespannt, was da passiert.
Ja, wir können ja schon mal sagen, dass wir nach der Werbung darüber sprechen müssen, was der BVB noch am Deadline Day tun kann. Natürlich. Und natürlich über die griechische Tragödie, weil das ist natürlich der absolute Worst Case, was da passiert ist im Westfalenstadion gegen den HSV.
Der totale Abfuck.
Richtig, richtig furchtbar, das will man nicht haben, nicht im eigenen Verein, das wünscht man aber auch seinem Gegner nicht. Also über all das werden wir dann gleich sprechen. Und auch darüber, dass The Normal One jetzt am ersten Bundesliga-Wochenende schon öfter im Stadion war als Nagelsmann in seiner ganzen Karriere als Bundestrainer.
Sehr gut. Das alles und noch viel, viel mehr, Freunde.
Wenn wir machen, wenn jetzt hier nicht die Werbung wäre.
Sehr schön. Wow. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Mein MML.
Möglicherweise auch Geschichten, wie man sie im Kicker lesen kann, denn da ist ja nicht nur aktuelle Berichterstattung, da gibt es ja auch exklusive Analysen und Hintergrundberichte, Einzelkritiken zu Spielen und Spielern. Es gibt Interviews
und Meinungsstücke, da wird der Scheinwerfer gedreht. Und man hat natürlich Zugriff auf digitale Kicker-E-Magazine. Also ich kann es ja sagen, als ich mit meinem Freund Philipp gestern Abend noch zusammensaß, wir haben den Kicker genutzt, um doch nochmal kurz nachzuschauen, wann so die nächsten Heimspiele von Borussia Dortmund sind oder Mainz zum Beispiel. Da habe ich übrigens auch festgestellt, darüber wird zu reden sein, meine Damen und Herren, wie lang die Pause ist zwischen dem dritten und dem vierten Spieltag, weil dazwischen nämlich Länderspiele sind. Ich sage so viel schon mal vorweg, es ist wirklich absolut zum Kotzen.
Aber wir haben doch im vergangenen Jahr schon darüber gesprochen, dass das so fantastisch ist, dass es die längere Pause gibt, statt ihrer kleiner Pause.
Aber das weiß Micky Beisenherz doch nicht mehr.
Nein, aber das wüsste er, wenn er regelmäßig in den Kicker schauen würde. Und ich möchte nur sagen, apropos den Scheinwerfer drehen oder Meinungsstücke im Kicker oder auf Kicker Plus, Eduard Geier schreibt nach dem Supercup exklusiven Kicker, die Opferrolle der Verfolger nervt mich. Oh. Und was er damit meint, das, meine Damen und Herren, liebe Hörer, lesen Sie natürlich nur bei Kicker Plus.
Ja, sicher.
Und zwar dort, wo man hingeht oder wo alle hingehen, die noch mehr wissen wollen, über Fußball, gibt es halt eben Kicker Plus, das Ganze unter kicker.de/mml, da könnt ihr hingehen. Kicker Plus abonnieren, 3 Monate lang, für nur 11,99
Euro. Was? Da ist ja nur die Hälfte vom sonstigen Preis.
Das ist ja statt rund 24 Euro, das ist ja eine Ersparnis von, wenn das die Hälfte ist, das ist ja fast, also nah an eine 50%.
Das würde ich mal sagen, da hilft übrigens der Gutscheincode MML50, 11,99 statt 23,97, das hast du im Kopf sehr gut ausgerechnet, Micky Beisenherz.
Ja, sicher.
Also, das ist natürlich ein Special Offer.
Bis wann ist das denn einlösbar? Bis wann ist das einlösbar?
Einlösbar ist das Ganze bis zum 30. September 26.
Das ist ja noch ein guter Monat.
Also husch husch auf kicker.de/mml. Vodafone präsentiert The Unseen Goal. Ein verloren geglaubtes Stück Fußballgeschichte wird endlich sichtbar.
Ja, das muss allerdings auch sein, denn in sehr, sehr vielen Jahren, über 60 Jahren Bundesliga, da sind natürlich spektakuläre Tore gefallen. Aber das allererste, das hat halt einfach niemand gesehen. Ne? Am 24. August 1963, da erzielt Timo Konietzka in der ersten Spielminute nach Anpfiff das erste Bundesliga-Tor aller Zeiten. Noch ausgerechnet von diesem historischen Moment existieren weder Film noch Fotoaufnahme. Gab halt einfach noch, also die Kameras, die waren noch nicht bereit. Und kam ein bisschen plötzlich.
Mit The Unseen Goal rekonstruiert Vodafone gemeinsam mit Borussia Dortmund dank Zeitzeugenberichten und historischer Recherche dieses verloren geglaubte Stück Fußballgeschichte erstmals mit Hilfe moderner KI-Technologie.
Ja, guck, siehste, Mike, dafür ist KI, da guck mal, deine KI, jetzt endlich ist immer für was gut.
Da wird der Konietzka zum Kainietzka.
Oh Gott. Ja, aber das erste Tor der Bundesliga, Leute, bitte. Das ist ein Meilenstein der Fußballgeschichte und trotzdem konnte es bislang niemand sehen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Für die Fans des deutschen Fußballs. Da macht Vodafone das Unsichtbare sichtbar und schließt mit The Unseen Goal eben diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die Kombination aus menschlichem Wissen und KI-Technologie. Ja, Mike, da kannst du mal ein Beispiel dran nehmen. Da, in diesem Falle, menschliches Wissen und KI-Technologie, da werden besondere Fanmomente erzeugt und es wird Geschichte neu erlebbar gemacht. So, bitte, Mike.
Geht jetzt mal auf vodafone.de/BVB. Da könnt ihr alles sehen, nachlesen und The Unseen Goal erleben.
Mein MML.
Da sind wir auch schon wieder zurück. Wie schnell das immer geht mit der Werbung, ne?
Ja, oder?
Ja, finde ich auch.
Ja, fast. Ja, auf Jennifer.
Der geschätzte Kollege Vogelsang hat ja schon eine...
Der Vogelsang!
Hat ja schon eine Themenpalette hier vorgelegt. Fangen wir doch mal mit der Tragödie an. Die ganze Familie ist angereist, um...
Geht es um die Bäume von Uli Hoeneß?
Der Nachbar will mich schikanieren. Ich habe 2 Lindenbäume gepflanzt. Aber das ist auch Deutschland. Du kannst nicht in Frieden leben, wenn es dem Nachbarn nicht gefällt. Aber ich habe schon meinen Hitman geholt. Jens Lehmann wird sich um das, er wird sich kümmern um den Nachbarn.
Da haben sich die Zeiten ja auch geändert. Wenn eine BVB-Geschichte früher anfing mit die ganze Familie war angereist, ging es immer um Aubameyang.
Das ist richtig. Der übrigens in der spanischen Liga trifft und trifft und trifft. Wo spielt er jetzt? Bei La Coruña, ne? Und ich sehe immer nur die Zusammenfassung des Spieltages und Aubameyang mit mittlerweile 37 Jahren. Er trifft und er trifft und er läuft ihnen weg.
Die Bookies haben ihn auf 1 für Torschützenkönig dieses Jahr tatsächlich.
Ja, er tut auch alles dafür.
Trotz Mbappé.
Ja, das ist schon krass.
Es ist.
Aber wir wollten zurück zum BVB, denn Konstantin Elias hatte an sich einen, wie man so schön sagt, Einstand nach Maß. Mhm. Schöne griechische Flügelzange gebildet mit Carrezas. Und dann trifft er auch noch in seinem ersten Spiel die gesamte Familie oder vielleicht Teile der Familie ist im Stadion. Und dann passiert ihm rund um die 60. Minute ein vergleichsweise harmlos aussehender Zweikampf. Er engagiert sich im Mittelfeld und dann hält er sich plötzlich das Knie, sagt selber, da hat etwas geknackt, geht vom Feld und alle denken, oh bitte nicht. Und genau das passiert natürlich.
Ja, Wahnsinn.
Hm. Also, Kreuzbandriss.
Kreuzbandriss, linkes Knie, mindestens 6 Monate.
Ja.
Und damit ist erstmal die griechische Flügelzange und auch die großen Hoffnungen, die man in diese beiden Spieler bei Borussia Dortmund gelegt hat, ein bisschen quasi auf Eis gelegt im übertragenen
Sinne. Im wahrsten
Sinne
des Wortes, ja.
Ja, genau.
Scheiße, ey.
Also echt bitter, gute Besserung.
Total.
Er wird ja mittlerweile bestimmt schon Fußball-MML hören, deswegen denk an dieser mal. Stelle gute Besserung natürlich.
Ja. Bitter halt, einfach traurig, bitter natürlich, also persönlich und das auf den ersten 3 Rängen, bitter, traurig und was die Kaderplanung angeht, natürlich auch totaler Käse, weil Bog hat ja, aufgepasst, gekocht.
Mhm. Witzig übrigens, dass du das sagst.
Ja.
Du hast das ja eingeführt, das Wort.
Nee, ich habe es nicht eingeführt, ich habe es eingeführt, dieses Wort schrecklich zu finden.
Zitiert hat er es.
Aber du hast es zitiert und du hast es dann quasi der medialen Öffentlichkeit zur Benutzung zur Verfügung gestellt.
Nee, genau das Gegenteil. Ich habe es nicht zur Benutzung zur Verfügung gestellt, sondern ich habe die Benutzung eben dieses Wortes habe ich quasi verboten allen. Ich habe gesagt, wenn ich das noch einmal höre,
wegzuverteidigen.
Richtig, ich habe versucht, es wegzuverteidigen. Dankeschön. Ja.
Es wird auf jeden Fall nicht weniger benutzt.
Ja, nein, das ist richtig.
Ja. Ja. Und eigentlich höre ich es erst, seit du das quasi hier mit in diesen Podcast reingebracht hast.
Ich habe im Grunde genommen so ein bisschen die verbale Brandmauer hochgezogen. Also in dem Moment, wo ich gesagt habe, wir müssen da die Brandmauer hochziehen, was das Wort angeht, wird es erst recht benutzt. Man sagt so, jetzt wollen wir erst recht hier kochen.
Genau.
Ja, Ole Bog hat gekocht und hat also den Elmala-Transfer nicht finalisiert, was ich gut finde, sondern er hatte halt unter anderem dann für dasselbe Geld oder ungefähr dasselbe Geld Konstantin Elias und Carrezas geholt. Mhm. Und das zeichnete sich sehr früh ab, dass das eine sehr, sehr gute Idee sein würde. Es ist auch immer noch eine gute Idee. Die wurde allerdings, auch wiederum liebe Grüße an die KI und alles, was man so berechnen will, sehr früh von den Realitäten eingeholt. Und damit hat sich das erstmal erledigt. Und wir müssen jetzt überlegen, was machen wir jetzt? Also Bog hat ja vermutlich noch einen Plan C und einen Plan D, denn der Mann, nach allem, was wir beurteilen können, ist ja sehr fähig Und jetzt stellt sich die Frage, wie geht man dann halt jetzt beim BVB vor? Wird es dann tatsächlich eine Leihe von Woltemade, der ja meines Erachtens eigentlich jetzt auch nicht unbedingt derselbe Spielertyp ist, aber das sei mal dahingestellt.
Auch nicht positionsgerecht.
Also das, deswegen macht es für mich, also ich verstehe es nicht so ganz. Die Frage ist halt eben auch, dieses Gehalt von Woltemade, das ist ja nicht gering. Also selbst wenn es eine Leihe wäre, wer soll denn das zahlen? Du bist ja dann sofort wieder in Süle-Dimension. Wer einmal in der Premier League war, der verdient natürlich sofort einfach mal mindestens 15 Millionen. Aber
das meinte ich vorhin, mit am Resterampentag. Rudis Rest. Oh, das ist aber hübsch, was ihr da macht.
Ja, Mike hatte die ganze Zeit da so ein Haar.
Lustig, ihr habt die ganze Zeit selber auch versucht, es
Ich war mir nur nicht
Vielen
sicher,
Dank dafür.
Ist es ein Haar, so ein Fremdhaar, was dir am Kinn
Mike
hing? Oder ist es einfach ein langes Haar, was dir aus dem Kinn... Ich habe früher meine Oma Hilde, die war ungefähr in deinem Alter. Und die habe ich dann immer mal so...
Die ist doch 90 geworden, oder?
Oma Lore ist 97 geworden, Oma Hilde ist aber auch so 91 geworden oder so. Und dann, die hatte nämlich dann irgendwann auch mal am Kinn immer so ein, zwei Haare. Deswegen habe ich die dann immer in der Küche so alle anderthalb Wochen mal kurz rasiert. Also du bist die Oma Hilde, die ich schon zu lange nicht mehr habe, Mike.
Da wollte ich auch noch sagen, Mike, weil du meinen Geburtstag vergessen hast, zu deinem 70. nächstes Jahr komme ich nicht. Aber wo waren wir denn jetzt? Ich wollte doch, pass auf, Resterampen, Rudis Resterampen.
So,
ja, Rudi, Resterampen Dienstag morgen, Deadline Day.
Sehr gut. So machst du
ja
mein Deadline Day mit Plätti nicht, das lasse ich nicht zu.
Bist du eigentlich zugeschaltet oder fährst du extra nach München?
Ich fahre zu Plätti auf den Schoß und bleib dann direkt bei
auf
seinem Oktoberfest. Nein, ich werde natürlich zugeschaltet.
Okay.
Selbstverständlich.
Weil morgen ist ja alles Lieder, morgen müssen wir zum Fußball gehen, HEBC gegen BVB.
Ja, sicher.
Ne?
Ja, also, ich weiß, wo ihr, pass auf jetzt, oh Gott, jetzt haben wir so viele Themen, da biegen wir bitte noch ab. Ihr müsst ja nicht nur morgen zum HEWC Hamburg da gegen Dortmund, sondern ihr müsst natürlich beide heute Abend da auch in, was ist das, in die Fischerhalle, wie heißt das,
Marktschreier? Da bin ich gestern noch dran vorbeigegangen. Kommst du
mit oder nicht?
Bist verrückt geworden?
Zum Sportbild Award heute Abend, denn
ich krieg den Preis für mein Lebenswerk. Ja, Uli Hoeneß kriegt den Preis. Also es wäre natürlich an sich, Mike, du kennst mich. Ich werde natürlich niemals dahin gehen.
Ja.
Ich gehe jetzt zu solchen Sachen nicht.
Ja.
So, ich gehe nirgendwo hin und schon gar nicht zum Sportbild Award. Aber die Vorstellung, dass ich heute Abend geehrt werde für mein Lebenswerk und da kommt, sehe ich in der zweiten Reihe, sehe ich den Arsch mit Ohren, den Trigema-Affen da sitzen, der mich verhöhnt. Das wäre natürlich schon auch irgendwo schön.
Also ich würde...
Ja.
Noch anrufen und versuchen, das möglich
da
zu machen,
reinzudrücken,
dass
ne?
wir beide da heute Abend zusammen gehen. Ich gehe hin und nehme dich einfach mit.
Ja, das wäre also wunderschön,
oder?
Ich wäre, also nicht, dass ich eingeladen gewesen wäre, aber ich wäre nur gekommen, um mit Patrick Ittrich zu saufen.
Ja, das wiederum finde ich eine sehr reizvolle Vorstellung. Übrigens, weil es ja jetzt ein Jahr Feldengate. Also es wird am Sonntag bin ich ja wieder bei Kicken mit Herz.
Ja.
Ich gehe davon aus, es stellt sich wieder genau dieselbe Situation dar wie vor einem Jahr, als ich von Markus Feldenkirchen ausgebotet wurde und er an meinem Platz saß beim Doppelpass neben Uli Hoeneß und ich für das UKE, das Herzzentrum, da für die herzkranken Kinder spielen musste.
Ja.
Weil die mich unter Druck gesetzt haben. Die haben gesagt, also die herzkranken Kinder haben gesagt, du spielst für uns hier bei Kicken mit Herz am Sonntag im Hohe Luftstadion, sonst veröffentlichen wir das Paddle-Video.
Ich finde übrigens, kein Scherz jetzt.
Ja.
Ich finde übrigens zum ersten Mal so richtig offiziell auch eingeladen
bei Kicken
zu
mit
Kicken
Herz?
Mit Herz.
Wirklich? Aber, als was denn?
Aber explizit auf keinen Fall zum Spielen.
Das ist schön.
Ja, fantastisch.
Ich hoffe, dass
jeder Trottel darf mitspielen.
So, pass auf, und jetzt, ich sage dir, Micky, du wirst gleich weinen, weil bei allem, was ist, der eine geht zum Sportbild Award, der andere ist eingeladen bei Kicken mit Herz. Ich fahre am Wochenende mit der deutschen Autoren-Nationalmannschaft zum Vier-Nationen-Turnier nach Warschau.
Ah, nein.
Da wird schön Fußball gespielt gegen Polen, ich glaube Italien, Spanien. Das sind, und es kommt auf diese Fahrten an. Natürlich.
Ja, Mann,
ich wäre doch
auf Mallorca dabei gewesen bei dem Freundschaftsspiel in Palma. 3 Tage Palma mit der Autoren-Nationalmannschaft.
Ja. Ja.
So, ich dumme Sau musste natürlich an diesem Freitag mit meiner Tochter zum iLiver-Konzert. Ja, was denn noch alles?
Ja.
Erst herzkranke Kinder, dann die eigene Tochter. Die machen mir das Leben kaputt.
So, stopp.
So, zurück zum Thema, bitte.
Ja, bitte.
Resterampendienstag.
Ja.
Ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass Nick Woltemade zum BVB geht und dass das auch eine ernsthafte Personale ist. Außer, dass natürlich Ole Boek einen sehr guten Kontakt zu ihm hat, und weil kocht. Er ihn in Elversberg entdeckt, also für Elversberg entdeckt hat. Ist ja auch einer jener Spieler. Deswegen, ich bin wahnsinnig gespannt, was Ole Boek mit seinem dicken Adressbuch macht. Also, da kannst du dann auch mal überlegen, was ist eigentlich mit Paul Wanner? Ja, was ist mit Aslani und so solche Typen, solche Namen wabern ja dann doch immer auch noch durch den Bundesliga-Äther. Aber ich glaube, dass es nicht passiert. Aber wenn es passiert am Deadline Day, ist natürlich auch, wenn du mit einem Verein wie Newcastle verhandelst, ist ja alles fluide. Du kannst ja gucken, also dann sagst du, pass auf, ihr kriegt 6 bis 10 Millionen Leihgebühr für das eine Jahr, dann gibt's eine Kaufoption, da ist dann sozusagen, wenn die normalerweise 85 Millionen haben wollen, dann wird die Leihgebühr abgezogen, dann zahlst du am Ende vielleicht noch 60 oder so und dann übernimmt Newcastle, weil sie ihn einfach aus dem Kader haben wollen, das ist jetzt alles hypothetisch, aber die übernehmen die natürlich auch die Hälfte des Gehalts, solche Deals gab's ja immer.
Deswegen
ist es, glaube ich, an den Finanzen wird's am Deadline Day nicht scheitern, aber ich sehe es einfach nicht.
Aber jetzt nochmal, weil auf dieser, wegen, also du hast recht, Lukas, und alles, was du sagst, stimmt. Ein Satz, von dem ich nie dachte, ich immer sagen. Mhm. So, aber warum denn jetzt nicht eigentlich doch nochmal Jaden. Jetzt fange ich, wollte nämlich den Lothar.
Jason Statham.
Natürlich. Der BVB kannst du ja machen. Jason Schanzo. Ich will mal Jason Schanzo, weil Lothar Matthäus sagt, natürlich, sie können ja Jason Schanzo holen. Von Aston Villa oder wo er jetzt spielt. Also warum nicht ist einfach, ich meine, Jaden Sancho hat jetzt, glaube ich, achtmal zurück zur Borussia Dortmund gekehrt, wenn ich mich nicht irre.
Mhm.
Und warum nicht? Also der ist, glaube ich, der hat sich in der 10. Liga fit gehalten. Und er kostet doch quasi kein Geld. Und das Risiko schätze ich als ausgesprochen gering ein. Also wo ist das Riesenproblem?
Also grundsätzlich es gibt in der Führungsetage von Borussia Dortmund einige, die davon träumen, dass er zurückkommt.
Mhm.
So, aus persönlicher Verbindung oder ähnlichem.
Ja, und weil er ja auch nicht schlecht performt hat. Und weil er auch ein
Name ist natürlich und sowohl beim ersten Mal sowieso, aber auch beim zweiten Mal. Ich kann mich daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass Jadon Sancho insofern dieser Unterschiedsspieler gewesen ist, der jetzt nicht zwingend super performt hat, genauso wie beim ersten Mal, sondern der die gesamte Mannschaft ein bisschen mitgehoben hat.
Und also der hat ja individuell Niveau, doch seine, wie man so schön sagt, seine Klasse immer wieder mal gezeigt.
Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, er ist erst 26 Jahre alt.
Ja,
das ist Wahnsinn.
Und ist einen Tag vor Ende des Transferfensters noch immer nicht zu einem anderen Verein transferiert. Also das wird ja auch Gründe haben. Der hat sehr, sehr lange nicht mehr komplett über 90 Minuten gespielt. Mhm. Wird also tendenziell eher ein Spieler sein, den du mal so die letzten 30 Minuten reinwerfen kannst.
Ja.
Und dann hast du vielleicht eben durch den Ausfall jetzt erstmal eine andere Baustelle.
Ja.
Aber grundsätzlich ihn mitzunehmen und dann hinten raus zu sagen, okay, um nochmal Unterschiede zu bringen oder nochmal spielerische Akzente zu setzen, glaube ich schon. Ich glaube nur nicht, dass Jadon Sancho gerade der absolute Hauptfokus von Borussia Dortmund
ist. Das ist er definitiv nicht, aber den nimmst du halt mal nochmal so eben mit. Ne? So wie wenn man da irgendwo in so einem Modegeschäft ist und dann kauft man sich ein sehr teures Sakko und dann liegt da noch so ein Poloshirt, das ist halt runtergesetzt, also in den Geschäften, in denen Mike und ich sind, das Poloshirt ist runtergesetzt von 1200 Euro auf 480 und du sagst, ja, das nehme ich doch noch mit. Hier, das Casablanca-Hemd.
Schnapper.
Oder das du löst auch, ne? Das intern.
Ja.
Lässt neben Carrettias.
Das heißt, was heißt das? Zorc spielt?
Nee, du lässt, so wie es auch beim Supercup, glaube ich, schon war, du kannst natürlich Inacio auch spielen lassen neben Carrettias.
Ja.
Und wenn man natürlich sagt, ja, so viel willst du einem 18-jährigen Talent nicht aufbürden, dann kannst du es natürlich auch vielleicht mit der Taktik lösen. Also, dass man sagt, pass auf, Carrettias spielt als alleiniger Zehner vor zwei Sechsern, die man ja hat mit Metscher und Fermann. Und dann kannst du vorne im Sturm Bayer und Girassi spielen lassen. Das fände ich auch spannend. Also kannst es natürlich aus dem Kader heraus lösen. Nur ist der eh schon relativ dünne diese Saison. Ja. Wenn du, immerhin, pass auf, wenn du schon Vizemeister werden möchtest. Deswegen war Paris Brunner, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz schlecht, für irgendwie eine ganz knuddelige Idee.
Wobei das, glaube ich, bei Paris Brunner, also A, ist er natürlich unter Vertrag Monaco und ich glaube, da sehe ich das Risiko bei Paris Brunner ehrlicherweise als größer als bei Jason Schanzo, weil Paris Brunner ja nun in Dortmund jetzt nicht unbedingt durch eine professionelle Lebensführung und ein gesundes Umfeld aufgefallen ist. Und das würde ich mir jetzt, also unnötiger, also wenn du gerade mal schon mal ein, zwei Spieler mit einer jetzt nicht extrem professionellen Einstellung entledigt hast, würde ich jetzt nicht als allererstes dann auf Baris Brunner wieder zurückgreifen.
Und so wird auch das Gedankenspiel auch zugemacht
worden sein. Das nehme ich. Übrigens möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unserem Kumpel Jani Groschetzki bedenken, der es möglich gemacht hat.
Bedanken. Bitte? Mhm. Bedanken. Du hast Bedenken gesagt.
Habe ich Bedenken?
Ja.
Ja, aber da kannst du mal sehen, im Zusammenhang mit Jani Groschetzki steht das Bedenken immer im Vordergrund, muss man einfach sagen. Der sich netterweise noch darum gekümmert hat, dass mein Kumpel Jonas sehr kurzfristig mit seinen zwei Söhnen als HSVer noch ins Westfalenstadion gehen konnte. Natürlich hat er miterleben müssen. Die Kinder haben geweint als HSV-Fans,
die sie auf die Schnauze
gekriegt haben.
Übrigens, Hamburger Sportverein müssen wir auch mal loben an dieser Stelle. Mhm. Wenn wir über Transfers reden, wir erinnern uns, im letzten Jahr die beiden Unterschied-Transfers in letzter Sekunde mehr oder weniger, Vuskovic und Vieira, die den Klassenerhalt gesichert haben.
Ja.
Jetzt hat man gesagt 18 Millionen Euro, das war die Forderung damals vom FC Arsenal, da gehen wir auf keinen Fall mit.
Ja.
Und jetzt ist er für 9 Millionen zum Hamburger Sportverein gekommen. Also extrem gute Verhandlungstaktik, extrem gutes Vorgehen beim Hamburger Sportverein.
Die haben
und
gekocht.
Sehr, sehr wichtig natürlich.
Die haben gekocht.
Ja, und sehr, sehr wichtig natürlich, weil Vieira eben einer dieser Spieler gewesen ist, die der HSV noch brauchte, um in dieser Saison vielleicht sogar sich damit auch Abstiegssorgen zu entledigen.
Übrigens, wo wir gerade über Transfers sprechen, ein Transfer ließ ja gestern nochmal aufhorchen, und zwar der Weltklasse-Spieler Max Meyer.
Ja.
Ach du Scheiße.
Die Älteren werden sich erinnern.
Nach
der
Oberhausen.
Weltklasse-Spieler ist jetzt bei RWO. Er ist insofern quasi Mannschaftskollege von meinem Neffen. Fiete, also dem Sohn meines Bruders, der ja auch bei RWO spielt, also als 16-Jähriger.
Ja.
Das heißt aber auch gleichzeitig, dass ab sofort mein Bruder jetzt nicht mehr der unseriöseste Spielervater ist bei RWO. Und das ist doch eine positive Botschaft.
Exklusiv übrigens auch von Pletti natürlich.
Ja, Pletti
hat's. Pletti hat gekocht.
Ja, der hat also Max Meyer höchstpersönlich zum RWO hingekocht.
Ja, ja,
das wird morgen so sein. Pass auf, Deadline Day bei Pletti. Hier ist Micky Beisenherz. Sag mal, Micky, du bist so Insider, du bist auf Fußball, du bist ja Magenta-Experte. Ja.
Genau.
Wen hast du denn auf deiner Liste? Wer kann denn noch, wer wird denn noch groß die Saison? Ja, hier, ich habe so einen Zettel dabei. Also mein Neffe Fiete.
Ja, der ist
Victor Ikpeba.
Genau.
Und Scott Booth.
Scott.
Übrigens, pass auf, weil du Max Meyer schon angesprochen hast. Ja. Tut mir leid, Mike, aber Scott, sonst kommen wir da gar nicht mehr hin. Max Meyer war ja auch groß bei Schalke. Und ich möchte einmal, bevor es hinten runterfällt, sagen, es ist ein 0-3 gegen Augsburg, aber Schalke ist wieder in der Bundesliga.
Ja.
Wir kommen zurück. Sie haben gleich mal erfahren, wie schwer es sein wird, weil da eben Vereine sind wie Augsburg, die unter Manuel Baum sehr gut arbeiten.
Ja.
Und die so ein bisschen gerade auch sich aufmachen, aus der Mittelklasse zu entsteigen. Das ist auch ein Schwellenclub diese Saison. Augsburg hat erstmal gesagt, so Schalke, das ist der Unterschied. Ihr seid vielleicht Zweitligameister, aber das ist hier Bundesliga. Das ist, wie Paul Dardai gesagt hat, Männerfußball. So. Ne, da gucken wir gleich mal. Und bei diesem Spiel, Augsburg-Schalke, und ich weiß noch nicht genau warum, im Stadion war Jürgen Klopp. Und er hat sich ja wohl nicht Robin Gosens angeguckt. Und auch nicht Edin Dzeko. Er war, steile These von mir, aber auch von Spiegel Online, er war da, um den Augsburger und ehemaligen Berliner Anton Kade zu scouten.
Ah.
Für die Mittelstürmerposition. Und der hat ja auch gleich getroffen und eins vorgelegt. Auch irgendwie so ein Breakout-Player, den man im Auge behalten sollte.
Aber interessant, ne, dass die, wie man so schön sagt, Causa Klopp dazu führt, dass Menschen wie wir doch mit einem gewissen Grundinteresse auf diese ansonsten ja nun wirklich vollumfänglich entsetzliche Nations League Pause, die ist ja unglaublich lang. Also nach dem 19. September oder wann ist der Spieltag? Ich glaube sogar noch davor, ne?
Das Spiel gegen die Niederlande ist am 24. September.
Genau, und dann, ich glaube nach dem dritten Spieltag, der nächste Spieltag ist dann auch schon wieder der letzte, oder der zweite kommt ja erst. Also am 19. September ist der Spieltag und danach ist eine Pause bis zum 10. Oktober oder so. Und man denkt, was zur Gottverdammt, und dann fällt dir auf, dann guckst du rein und dann siehst du einfach, es sind vier Länderspiele am Stück, viermal Nations League, dann unter zweimal Griechenland und du denkst, was? Und dann denkst du, Klopp probiert ein bisschen was aus und so. Also es ist dann nicht so völlig vergeudet, weil Spiele gegen die Niederlande und gegen Griechenland, das kann ja, also unter der Ägide Klopp, der frische Start, man schaut doch nochmal ein bisschen anders drauf, als wenn es jetzt unter Nagelsmann passiert wäre.
Also bevor du jetzt die lange Länderspielpause nochmal so kritisierst, erinnere ich dich nur daran, dass wir in den letzten Jahren immer uns darüber beschwert haben, dass bereits nach 2 Spielen in der Bundesliga Schluss ist und dann erstmal eine Länderspielpause kommt.
Das, ist ja auch immer scheiße.
Und daraufhin hat man sich entschlossen, die Bundesliga beziehungsweise überhaupt den internationalen oder den Fußball ein bisschen länger spielen zu lassen, in die Ligaphase reinzukommen und dafür aber im Oktober eine längere Länderspielpause.
Ja, aber da habe ich doch nicht, mitentschieden.
Aber das haben wir hier sehr begrüßt damals.
Das haben wir begrüßt. Ich wollte sagen,
das habt ihr aber vor allen Dingen auch, da muss ich Micky dann zur Seite springen. Das habt ihr vor allen Dingen aber auch an die Folge erinnere ich mich. Das habt ihr im Daily total abgefeiert. Also Lena und du, ihr wart euch komplett sicher, dass das genau so sein muss. Und da habe ich euch auch zugestimmt. Aber vielleicht hat Micky weder diese Folge gehört, noch und eventuell ist es auch ein bisschen ihm vorbeigegangen. Und jetzt ärgert er sich, dass Nation League ist. Aber du hast natürlich recht, es ist Klopps erstes Spiel in Amsterdam gegen die Niederlande, trainiert von Xavi Hernandez. Das ist natürlich also Klopp gegen Xavi als Trainer. Ich probiere gerade schon, oder ich habe schon Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um an diesem Abend in Amsterdam zu sein. Also ich brauche mindestens 2 Karten.
Wann ist das nochmal gleich?
24.
September ist ein Donnerstag. Ja. Ich will da auf jeden Fall sein. Also ich muss irgendwie an Tickets kommen.
Ja, also wie vielen Leuten sind wir schon in den Arsch gekrochen? So, wird doch womöglich. Wir kriegen doch auch sonst alles in denselbigen geschoben. Wieso sind die Tickets noch nicht hier? Und FC Augsburg, was ist eigentlich mit meinem Trikot?
Wo ist dein
mit
Stein?
Mit dem Stein? Ne? Ja. Da kommt ja
aber
gar nichts mehr.
Aber da siehst du mal, ne? Als sie so sie waren ja ganz kurz in Augsburg, die Fuggerstädter.
Die
waren
Fuggerstädter.
Ja ganz kurz, einen Sommer lang unseriös, als sie Sandro Wagner verpflichtet haben. Ja. Und in dieser Zeit haben sie dich ordentlich zugeschissen mit Geschenken und haben dir den Stein geschickt und das. Und kaum arbeiten sie seriös unter Manuel Baum, gibt es sowas nicht mehr.
Ja.
Und das ist genau richtig, dass sie da auch einen Riegel vorgeschoben
haben. Der Baum hat nur Freunde, aber einen hat er verloren.
Ja.
Und das bin ich, ne? Verbunden in Unseriosität. Also es gab eine Unseriositätssolidarität zwischen Augsburg und mir, die ist aufgekündigt. Wir sind ab sofort verfeindet. So sieht es nämlich aus. Übrigens, dieses West Ham-Trikot, das dritte, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, das ist so ein blaues Trikot, hat dann tatsächlich so Bubbles.
Ja,
also,
genau.
Also nicht den Affen, sondern Blasen halt.
Ja.
Und das sieht natürlich, also ich, mein ästhetisches Empfinden ist da also nicht berührt. Ich finde es also nicht sehr attraktiv, aber ich halte auch nichts von Trikots, die so extrem verspielt sind. Bin ich kein Fan von.
Apropos Trikots.
Ja.
Wir sind ja eingeladen, morgen zu HEBC gegen BVB.
Ja, sind wir eingeladen.
Ja, ich habe dein Ticket auch schon.
Ach, guck.
Der Dresscode ist allerdings wegen HEBC, man muss dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, Borussia Dortmund und Bayern München haben ja im Supercup gespielt, deswegen ist die erste Runde DFB-Pokal für sie in dieser Woche.
Ja.
Das heißt, morgen spielt der BVB bei HEBC gegen ein Team, das in Lila spielt. Mhm. Deswegen ist der Dresscode, der auferlegte, auch alle kommen in Lila.
Mhm.
Falls du also in irgendeiner Form ein lilafarbenes Trikot hast.
Ja, Florenz habe ich.
Kannst du das auf jeden Fall anziehen. Ich hoffe noch darauf, dass Jani Gruszewski mir das dritte Trikot von Borussia Dortmund mitbringt.
Ja, da bist du aber der Einzige, der darauf hofft.
Mike, ich hoffe immer noch, du kommst in Pumps, da bist du lila Wanders.
Oh Mann.
Witzig übrigens, dass, dass die Bayern müssen ja zum VfL Osnabrück.
Mhm. Die auch in lila.
Ja, guck mal, es sind jetzt die lila Wochen hier.
Die schönsten Pausen sind lila.
So ist es.
Lila Pause, holladio. Wir haben ja ein Publikum, das also weit über 50 ist. Die können sich natürlich an diesen Jingle noch erinnern. Apropos Jingle, Jingle für Schlingel. Was kommt denn da jetzt eigentlich? Ja. Ist da schon was reingekommen? Haben sie gekocht?
Noch
aber
nicht.
Können wir es jetzt bitte nochmal, weil wir ja hier auch, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
Oh. Ja.
Also Philipp aus Köln,
der
mich auf dem Hip-Hop-Klassentreffen angesprungen hat, gesagt, guckt euch das dritte Trikot von West Ham an. Es ging ja nicht um die Ästhetik, sondern es ging um die Geschichte. Und ich habe jetzt mal die KI gefragt parallel.
Ja.
The story behind West Ham's 26-27 third kit centers entirely on the club's legendary anthem, I'm Forever Blowing Bubbles.
Ach so.
Darum geht es.
Ah.
Ist, die haben ja nicht nur so wie die Dortmunder zur Club-WM da irgendwie Frikadellen, also Kartoffeldruck mit Frikadellen gemacht und gesagt, das ist jetzt unser neues Trikot-Design. Dann haben sie gesagt, unsere Hymne, The Anthem, ja. ist I'm Forever Blowing Bubbles und deshalb Bubbles.
Ach, das ist ja interessant, weil da gibt es eine Geschichte, die, also beziehungsweise diese Geschichte wird unter anderem aufgenommen in dem immer noch sehr gut lesbaren Buch The Anthropocene Revisited von John Green. Manche werden es kennen als den Autoren von, wie heißt es, Das Schicksal ist ein mieser Verräter auf Deutsch übersetzt. Und also quasi das Anthropozän, wie hat Ihnen das Anthropozän bislang gefallen? Ein sehr schönes Buch mit sehr schönen Beobachtungen, kann man nach wie vor lesen. Da wird diese Geschichte von West Ham unter anderem auch nochmal erzählt. Da geht es auch noch um Liverpool und andere Hymnen und so. Lohnt sich sehr. Kleiner Literatur,
der Fußball muss ja auch ein bisschen über den Tellerrand blicken, deswegen ein kleinerer Literaturtipp von mir über Schiller und Goethe. Der Fußball ist ja mehr als,
warum guckt Mike guckt mich da an aus seinen
Mike
toten
ist
Augen.
Eh heute
nein,
so.
Mike, ich höre dir verliebt skeptisch. Zu.
Gut, ich werde Mike ja morgen das Spiel aus beruflichen Gründen nicht im Stadion gucken können. Wäre es jetzt noch die Schlussphase der Champions League oder die Weltmeisterschaft, dann wäre ich natürlich mit meiner Tochter ins Stadion morgen gegangen. Da sie aber frisch auf der weiterführenden Schule ist, kann ich es als verantwortungsbewusster Vater jetzt nicht mehr einfach so machen, dass man sagt, komm, fuck it, morgen kommst du halt ein bisschen verpennt in der Schule, weil da bleibst du ja bis 23 Uhr im Stadion. Das kannst du natürlich mit einer frischen Gymnasiastin nicht mehr so machen, als mit einem Kind, das gerade eben die vierte Klasse abschließt und denkst dir Scheiß drauf. Deswegen werde ich wahrscheinlich morgen bei unseren Nachbarn gucken, denn der Sohn, Jaro, liebe Grüße, der ist beim HEBC. Das heißt, wir kommen da in so eine Art Koranschule, wo alle in Lila sind und sitzen da so als Borussen dazwischen und halten die Schnauze, wenn es dann 12-1 steht.
Das ist schon sehr, sehr witzig, weil rund um dieses Spiel und jetzt merkt man zum ersten Mal tatsächlich auch, wie besonders dann immer erste Runde DFB-Pokal ist.
Ja.
Traf ich gestern Erik Huber, den CEO vom HSV, der mir erzählte, dass zwei Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle vom HSV da auch mitspielen.
Ach, guck.
Also das Lustige ist dann schon wirklich, dass sich natürlich eben durch dieses Treffen Regionalliga oder Oberliga trifft auf einen Bundesligisten, hast du dann halt schon in den Städten, in denen das stattfindet, einfach ganz viele Menschen, die natürlich logischerweise alle andere Jobs haben.
Ja, weil so wie die Färöer, ne, wo die eigentlich alle Krabbenpooler sind.
Genau. Das ist die große Chance aber für Jan-Henrik Gruszewski auf der 8 für Konstantelias zu spielen.
das ist richtig. Auf jeden Fall.
Ja.
Also mal schauen, wie dieses Spiel ausgeht. Auf jeden Fall, was ich auch faszinierend finde, alle dachten, HEBC, klar, die spielen am Millerntor, 29.500 Zuschauer, das kriegt man schon irgendwie voll. Sie haben sich fürs Volksparkstadion entschieden.
Super finde.
Und stand gestern, sind 41.000 Tickets für dieses Spiel verkauft worden.
Ja, das ist schon gut.
Also das finde ich
wäre total gerne dabei, aber ich kann es wirklich, kann es einfach
Minute
nicht beantworten.
Minute 1 läuft die Uhr wieder, wie lange der HEBC im Pokal ist.
Ist eigentlich Helmpeter dann auch da?
Du.
Ich kann einfach wirklich jedes Mal, wenn ich denn, und ich hab jetzt den HSV in den letzten Jahren nur so halb intensiv verfolgt, aber immer, wenn auf dem Spielberichtsbogen Jatta steht und wenn ich in der U-Bahn sitze und gucke auf die Kicker-App und dann sehe ich die Aufstellung, dann sitze ich alleine da und murmel wie so ein Irrer in der U-Bahn.
Ja, unser Baggeri, du, der Baggeri ist auch dabei, du.
So, ich kann nicht anders.
Die Geschichte stimmt ja schon mal nicht, weil du niemals U-Bahn fahren würdest.
Hallo, ich bin Volksnaher Superstar.
Aber können wir nochmal, können wir, weil jetzt gerade schon das Fabelergebnis 12-1 gefallen.
Ja.
Da müssen wir noch ganz klar sagen, am kommenden Samstag, am 5.9. sind die Bayern in der Arena auf Schalke.
Oh.
Und der Spiegel hat das Treffen zusammengefasst. Und dann beginnt die Saison der Schalke am dritten Spieltag.
Sehr gut.
Ja, so. Das ist natürlich ist so ist
Die
so
Frage
unangenehm.
Ist natürlich, ob die Bayern dann schon 10 Tore geschossen haben nach 2 Spielen.
Mutmaßlich.
Ja, wahrscheinlich mindestens.
Ja. Haben wir noch ein Ranking? Lukas, du hattest gesagt letzte Woche.
Nee, ich hatte Geburtstag, ich war faul.
Alles klar.
Aber ich liefere nach. Es wird nochmal, es wird sozusagen nächste Woche, und das verspreche ich hoch und heilig an dieser Stelle, wird es kriminelle Fußballer Teil 2 geben.
Weil
was haben wir für Zuschriften bekommen?
Ja, das stimmt.
Und da ist Quincy Promes oder wie er heißt, nur einer unter vielen gewesen.
Ja, ja.
Und natürlich
Hönes war ja auch nicht dabei.
Ja, und Kalle Rummenigge und so, da sind
Leute,
schon einige.
Bitte beruhigt euch doch. Ja, nur
kriminelle Bayern-Spieler kann man ja vielleicht auch als Ranking machen.
Ist das nicht Tautologie?
Die Uhrensöhne.
kriminelle Bayern ist Tautologie, ne?
Ja.
Das ist, also, ja.
darüber sprechen wir dann nächste Woche. Weil
genau.
Weil das Schöne ist da, wenn du das gut vorbereitest, du kannst ja nicht nur, da geht's ja nicht nur um die Namen, sondern du musst natürlich auch erzählen, wofür sie im Gefängnis saßen.
Ja, sicher.
Und das sind natürlich die eigentlich, das sind die eigentlichen Schätze.
Exakt. So machen wir es. Also so ihr wir's. Mäuse.
Ja.
Wir wünschen allen Beteiligten jetzt noch einen schönen Montag, ein schönes DFB-Pokal-Spielchen morgen.
Dir natürlich einen fantastischen Auftritt bei Plätti.
Da danke ich ganz herzlich. Ja. Da wird gekocht.
Grüße das, bitte.
Grüße, da wird gekocht. Ne?
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Was du dazu sagst. Ja,
der hat nix.
Warum du überhaupt eingeladen
bist. Ja, da halte ich es mit den Worten des großen Werner Hansch in einer Fußballübertragung. So, ich habe nichts zu sagen, brauche dafür aber noch 30 Sekunden. Und so werde ich es morgen bei Plätti auch halten.
Sehr schön. Ja. In diesem Sinne, habt eine feine Woche.
Ihr auch.
Nächste Woche gibt es eine neue Folge Fußball MML.
Ja, und dann heißt es wieder, come on!
Eine neue Folge. Und ansonsten, täglich werdet ihr natürlich vom Daily unterhalten.
Und wie?
Und dementsprechend entlassen wir euch jetzt in die Woche.
Tschüss!
Gott sei Gott. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.